Sie werden kaum glauben, was mir heute passiert ist. Also sowas erlebt man nicht alle Tage. Das ist wie wenn ein warmer Geldregen auf einen herunterfällt. Was passiert ist? Da drüben, Zachäus. Also ehrlich gesagt, ich weiß auch nicht, was mit dem los ist, aber der fängt einmal an, Geld zurückzuzahlen. In einem Anfall von Moral kommt er auf einmal auf die Leute zu, die er betrogen hat, und zahlt ihnen zurück, was er ihnen abgenommen hat. Ich glaube, bei dem ist eine kleine Schraube locker. Also ehrlich gesagt, wie blöd muss man sein, um die Hälfte seines Besitzes herzugeben? Da arbeitet und schuftet man Jahr für Jahr, um sich was leisten zu können, um zu sparen. Und dann verschenkt man auf einmal sein halbes Vermögen wieder her. Also ehrlich gesagt, ich mache das nicht. Und deswegen sammle ich das hier auch wieder ein. Da hinten ist sein Haus. Beeilen Sie sich. Vielleicht kriegen Sie ja auch noch was ab. In der Predigt heute Morgen geht es um Freigebige und Geizhälse. Erntedankfest feiern wir und ich habe einen Predigttext gewählt, der mich selber herausfordert. Und ich hoffe, er fordert Sie auch heraus. Ein Predigttext aus dem 2. Korintherbrief, in dem es ganz vordergründig um eine Kollektensammlung geht. Paulus schreibt den Christen in der Gemeinde Korinth darüber und er ermutigt sie und er fordert sie auf, selber einen Beitrag für die Gemeinde in Jerusalem zu geben. Vordergründig geht es in diesem Bibeltext um eine Geldsammlung, aber hintergründig geht es um etwas, was viel tiefer liegt. Um eine Herzenshaltung und um einen Lebensstil. Hören wir also miteinander auf Gottes Wort, 2. Korinther, Kapitel 9, die Verse 6 bis 10. Paulus schreibt, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen die Früchte eurer Gerechtigkeit. Paulus wirbt bei den Christen in Korinth um einen Beitrag für die Geldsammlung für Jerusalem und er startet mit einem ziemlich markanten und auch durchaus steilen Satz. Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Schauen wir uns die Argumentation von Paulus ein bisschen an. Ist es marketingtechnisch klug, so zu starten, so zu werben darum, dass die Christen in Korinth selber ihre Herzen und ihre Geldbeutel öffnen, um etwas abzugeben und zu teilen? Wer kärglich sät, wird auch nur kärglich ernten. Und wer im Segen sät, sät, der wird auch im Segen ernten. Ist das klug? Wie argumentiert Paulus hier eigentlich? Also sagt er, wenn ihr wenig spendet, dann habt ihr auch nur wenig davon. Wenn ihr viel geben werdet, dann werdet ihr auch selber viel davon haben. Argumentiert Paulus so, ist das seine Zielrichtung? Also je mehr ihr gebt, desto mehr habt ihr auch davon. Das klingt fast so. Und es klingt ehrlich gesagt auch relativ modern. Empfinde ich so. Es klingt ein bisschen nach berechnendem Denken. Das berechnende Denken, was ich selber tief in meinem Herzen kenne, fühle, was mich hier und da selber beschäftigt. Das ist ein Ansatz, der sehr stark bei mir selber bleibt und darauf schaut, was habe ich eigentlich davon? Was gewinne ich denn selber? Lohnt sich diese Investition für mich? Das, was ich gebe, macht das Sinn? Was habe ich davon? Was bringt mir das, wenn ich dahin gehe oder dorthin gehe, meine Zeit investiere? Was habe ich selber davon, wenn ich mich einbringe mit meiner Kraft, mit meinen Gaben und hier oder da mitarbeite? Was bringt mir das eigentlich? Ich kenne diese Gedanken und Gefühle aus meinem eigenen Herzen und auch aus so manchen Gesprächen mit Menschen, auch in unserer Gemeinde in Witten. Und ich glaube, dass wir in unserer Zeit sehr stark geprägt sind von einem solchen berechnenden Denken, das also nicht immer in den Worten, die man sagt, aber doch tief im Herzen danach fragt, was habe ich denn da eigentlich von? Lohnt sich das, was ich da gebe, was ich da tue, was ich vielleicht loslasse von dem, was ich habe? Lohnt sich das denn? Viele Menschen in unserer Zeit sind von diesem Denken geprägt. Wenn ich mehr arbeite, dann verdiene ich mehr Geld. Wenn ich mehr Geld verdiene, dann kann ich mir mehr leisten. Wenn ich mir mehr leisten kann, dann bin ich glücklicher und zufriedener in meinem Leben. Wobei, wenn ich das ernsthaft bedenke bei mir selber, steckt eine große Angst eigentlich als Triebkraft dahinter. Also die Angst, mir könnte etwas fehlen. Dass mir etwas mangeln könnte. Die Angst, im Vergleich zu dem einen oder der anderen, die ich vor Augen habe, schlechter abzuschneiden. Und deswegen halte ich selber manchmal so gerne an dem fest, was ich in Händen halte. Berechnendes Denken. Das ist der Boden, auf dem so ein Werbespruch wie Geiz ist geil eine unglaubliche Berühmtheit erlangt hat. Wenn man das marketingtechnisch untersucht, ist dieser Werbeslogan einer der erfolgreichsten aller Zeiten. Er hat sogar eine ganze Denk- und Lebensmentalität geprägt. Man spricht also mittlerweile ja auch von der Geiz-ist-geil-Mentalität. Und wenn Unternehmer hier in ihrer Gemeinde sind, dann können die vielleicht davon erzählen. Also ich habe Leute in Witten, die können davon erzählen, wie im Umgang mit Kunden diese Mentalität auch ihr eigenes Geschäftsleben prägt. Und die Frage, wo ich einkaufe und worauf ich achte, ist dann das Gegenstück dazu. Berechnendes Denken. Aber ist das das, was Paulus hier eigentlich meint? Wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Dem müssen wir uns stellen. Und werden auch noch entdecken, was Paulus wirklich meint. Aber woher kommt das, dass wir so berechnend denken? Mich beschäftigt das. Mich beschäftigt das an einem solchen Tag wie beim Erntedankfest besonders. An einem Tag, in dem, verzeihen Sie mir die kritische Nebenbemerkung, in Dillenburg heute verkaufsoffener Sonntag ist und ich mich eigentlich frage, muss das sein? Müssen solche verkaufsoffenen Sonntage eigentlich sein? Macht das Sinn? Ist das gut? Ist das weise? Was ist das für ein Signal, dass wir in unserer Zeit an der Stelle uns selber, den Kunden unserer Gesellschaft gegenüber senden. Wir leben im Überfluss und doch streben wir nach immer mehr. Doch es ist ein Irrtum zu glauben, dass wir satt und zufrieden wären, wenn wir viele Güter haben. Dass das das Glück unseres Lebens ausmacht. Jesus sagt das und Jesus warnt davor, dass es eben nicht so ist. Lukas 12, Vers 15, im Vorsatz zu dem Gleichnis vom reichen Kornbauer heißt es: Seht zu und hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Es gibt einen Satz aus den Sprüchen, den ich sehr liebe und der mich auch persönlich in meinem Herzen sehr herausfordert. Dieser Satz macht deutlich, dass man letztlich, wenn man sparsam oder geizig ist, am falschen Ende spart. Sprüche 11, Vers 24. Freigebige werden immer reicher. Der Geizhals spart sich arm. Das ist so ein Satz, den muss man sich eigentlich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Freigebige werden immer reicher. Der Geizhals, der spart sich arm. Viele Menschen leben im Überfluss und sehnen sich und streben doch nach immer und immer mehr. Und ich glaube, dass das letztlich ein Anzeichen eines geistlichen Mangels ist, dass uns etwas fehlt, tief in unserem Herzen, das unser Leben reich macht und erfüllt. Und weil Gott derjenige ist, der an dieser Stelle nicht mehr der Mittelpunkt des Lebens ist, suchen wir uns andere Dinge, die wir ersatzweise als Mittelpunkt unseres Lebens nehmen. Für den einen ist das die Gesundheit, für einen anderen ist das der Besitz oder eine gute Rendite oder was auch immer. Was meint Paulus wirklich, wenn er den Korinthern so schreibt? Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Meint er wirklich berechnendes Denken, so wie wir es heute aus unserer Zeit kennen? Ich glaube nicht. Ich glaube vielmehr, dass es um eine ganz schlichte geistliche Weisheit geht. Und diese geistliche Weisheit heißt, was gesät ist, das geht auf. Und zwar wie im Guten, wie im Schlechten. Was gesät ist, das geht auf. Egal, ob das Liebe ist oder Großzügigkeit oder Güte. Also wer ein Mensch ist, der seine Liebe verschenkt an andere, der Gutes tut, der mit guten Worten, mit guten Taten anderen Menschen Gutes gibt. Jemand, der großzügig ist, der eine gütige Lebensweise hat, der erlebt, dass auch andere mit ihm großzügig und liebevoll umgehen und gütig sind. Was gesät wird, das geht auf. Das andere gilt aber auch. Der Lieblosigkeit oder Streit oder Geiz sät, der wird auch das ernten. Wer anderen gegenüber großzügig ist, erfährt, dass sie es mit ihm sind. Wer bei anderen kleinlich auf jeden Fehler achtet, der darf sich nicht wundern, wenn andere das auch bei ihm tun. Was gesät wird, das geht auf. Mich fordert dieser Bibeltext sehr heraus, weil es mich selber und mein Leben hinterfragt. Wie weit bin ich eigentlich, Martin, von berechnendem Denken geprägt? Und lasse mich davon bestimmen, in dem, was ich tue, in dem, was ich gebe. Lohnt sich das? Was habe ich davon? Was bringt mir das? Und ich merke, wie ich doch immer selber an der Stelle im Kern meines Denkens und Handelns bin. Und ich weiß, dass Gott derjenige sein möchte, auf den mein Denken und Handeln ausgerichtet ist, der Mittelpunkt ist. Wie weit bist du von berechnendem Denken geprägt? Machst es zum Maßstab deines Handelns? Und wenn ich dir die Frage stelle, was sähst du eigentlich? Was fällt dir dazu ein? Bist du jemand, der ein Mensch ist, der Liebe an andere weitergibt und sät, der großzügig ist, der gütig ist? Oder kennst du die Momente in deinem Denken und Fühlen genauso wie ich, wo man merkt, da wird es auch in mir selber, in meinem Herzen enger, da fällt mir das viel schwerer. Bei dem einen fällt es mir vielleicht leicht, bei dem anderen fällt es mir viel schwerer. Was sähst du? Die Bibel sagt, das, was gesät wird, das geht auf und will uns zum Nachdenken und zum Umdenken bringen. Wenn Paulus an die Geldsammlung in Jerusalem denkt, dann stellt er keine Berechnungen an, ganz im Gegenteil. Der 7. Vers in diesem Abschnitt macht das deutlich. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Nein, Paulus will niemanden unter Druck setzen. Es geht darum, freiwillig zu geben, ohne irgendeinen Druck, weder von Gott noch von Menschen. Es geht darum, gerne zu geben, nicht motiviert durch ein schlechtes Gewissen oder das Gefühl, dass es mir leid tut, wenn ich etwas abgebe von dem, was ich habe. Die Frage nach dem, wie viel die Korinther geben, ist keine Frage des Taschenrechners, sondern des Herzens. Und die Frage an meinen Lebensstil, an meine Großzügigkeit, an die Art und Weise, wie ich gebe, wie ich sähe, ist keine Frage an meinen Taschenrechner, sondern an mein Herz und an deins. Welche Gedanken und Gefühle beschäftigen dich eigentlich, wenn es darum geht, zu geben? abzugeben von dem, was du hast. Was Gott dir gibt. Nicht ohne Grund feiern wir heute Erntedankfest und setzen damit einen bewussten Akzent, der deutlich macht, Gott ist letztlich der Geber aller Gaben. Wir leben von ihm und seiner Güte. Selbst bei dem, was wir selber mit unserer eigenen Kraft, mit unseren Ideen, mit dem, was Gott uns gibt, erwirtschaften können, leben wir letzten Endes immer von Gottes Gaben und seiner Güte. Und wenn wir etwas geben, dann geben wir von dem, was Gott uns gibt. Aber mit welchen Gedanken und Gefühlen im Herzen? Ich weiß nicht, ob hier in der Gemeinde auch schon mal diskutiert worden ist rund um das Thema Geld, Spenden, Zehnten. Wir haben das in den letzten Jahren an unserer Gemeinde in Witten immer mal wieder gemacht. Und da gibt es Argumente ganz unterschiedlicher Güte. Ich will das gar nicht intensiver ausführen, aber man merkt manchmal, dass wir uns schwer tun, darüber zu reden. Also vor allen Dingen, was ich gebe. Es fällt mir viel leichter, darüber zu reden, was ein anderer gibt. Also leichter würde es mir fallen, darüber zu reden, was Manfred vielleicht gibt. Weil er ist ja der andere und nicht ich. Und so haben wir manchmal Diskussionen gehabt, die sehr verkrampft und schwierig waren. Und die eigentlich aus einer ganz falschen Motivation heraus passiert sind. Falsche Motivation deswegen, weil nicht Gott, der Herr, der Geber aller Gaben, der von dem ich lebe, im Mittelpunkt dieser Diskussion steht, sondern mein Herz und mein berechnendes Denken und meine Erwartung, was denn der andere eigentlich beitragen sollte. Paulus macht sehr deutlich, dass es wichtig ist, dass Gott unser Denken und unser Herz verändert. Denn erst das Ende jeglicher Berechnung ist der Anfang eines neuen Lebensstils. Und darauf weist Paulus die Christen in Korinth hin. Vers 8. Gott kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Die neue Sicht auf das Leben zeichnet sich nicht durch irgendein berechnendes Denken aus, sondern durch die Erkenntnis im Kopf und im Herzen, ich bin reich beschenkt. Ich bin reich, reicher beschenkt. Dreimal spricht Paulus in diesem achten Vers davon, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, dass ihr in allen Dingen volle Genüge habt und dass ihr noch reich seid zu jedem guten Werk. Die von Gottes Geist geprägte Sicht auf unser Leben, auf dein und mein Leben, will heißen, entdecke, du bist reich beschenkt. Und ich glaube, dass es zu unserem Grundwesen des Menschen gehört, dass wir uns verstehen als Empfangende, als Leute, die davon leben, dass wir empfangen. Empfangen von Gott und empfangen von anderen Menschen. Der Erntedanktisch zeigt das. Empfangen von Gott. Viele gute, schöne Dinge, die wir anschaulich vor Augen haben. Die uns deutlich machen, unser Leben ist alles andere als selbstverständlich. Dass wir hier zusammen sind und Gottesdienst feiern können, ist nicht selbstverständlich. Dass wir zu essen und zu trinken haben, ist nicht selbstverständlich. Dass wir leben können, das ist nicht selbstverständlich. Sondern ist letzten Endes immer Geschenk unseres Gottes. Wie bewusst ist dir das? Wie bewusst prägt das deine Sicht? Ob das Saat oder Ernte, ob das Arbeitskraft oder Ideen sind, ob das Einkaufsmöglichkeiten sind, das, was wir an guten Dingen haben, ist letztlich immer Geschenk unseres Gottes. Im Alten Testament, in 5. Mose Kapitel 8 mahnt Gott das Volk, sich das Gute nicht selber zuzuschreiben. Ihr könntet ja denken, dass ihr das, was ihr selber geschafft habt, euch zuschreibt. Ja, wir waren es und unsere Stärke und unser Vermögen. Und Gott macht deutlich, nein, letztlich seid ihr die, die empfangen. Die das Gute empfangen von Gott. Dazu gehört die Liebe unseres Gottes, von der wir leben, dass er sich uns gnädig zuwendet, dass wir in der Kraft, die Gott gibt, leben dürfen. Dass wir in der Gemeinschaft der Gemeinde mit anderen unseren Glauben leben dürfen, ihn suchen, ihn loben, gemeinsam nachfolgen, alles das ist Geschenk unseres Gottes. Diese Gaben Gottes dürfen wir empfangen. Aber wir sind nicht nur Empfangende von Gott, wir sind auch Empfangende von anderen Menschen. Fernab von allen materiellen Dingen, das, was wir einander Gutes tun können, an guten Worten, an Hilfe und Begleitung, an Bereicherung durch die andere Art des anderen, an Freundschaft, die wir miteinander teilen können, an gegenseitigem Vertrauen und ganz konkreter Hilfe. Dein und mein Leben ist geprägt davon, dass wir Empfangende sind und dass Gott und andere Menschen unser Leben reich machen. Was hast du? Empfangen von Gott, empfangen von anderen, wo du hier und heute in diesem Gottesdienst in Gedanken Danke sagen kannst. Danke, Herr, für das, was du mir gibst. Ich empfange es aus deiner Hand und weiß, ich bin reich beschenkt. Das ist ein Wert, der lässt sich nicht in Euro messen. Und das ist auch gut so. Und danke dir oder dir oder dir für das Gute, was ich empfangen habe von dem, was du mir gesagt hast oder gegeben hast. Es ist so wichtig, dass wir das nicht als Selbstverständlichkeiten betrachten, sondern einander sagen, einander geben. Empfangende von Gott und anderen Menschen. Der Erntedanksonntag ist ein guter Tag, um ganz bewusst Danke zu sagen. Und ich wünsche mir selber, dass es nicht nur beim Erntedanksonntag der Fall ist, Danke zu sagen, sondern dass mein eigenes Leben geprägt ist von einer dankbaren Lebenshaltung, meinem Herrn und anderen Menschen gegenüber. Interessant ist, dass Paulus den Korinthern schreibt, dass Gott Gutes gibt, nicht nur für das eigene Leben, sondern auch, um es weiterzugeben an andere. Nicht, dass ihr nur selber alle Zeit volle Genüge habt und dann auch noch reich seid zu jedem guten Werk. Gott gibt nicht nur, damit ich selber etwas davon habe, sondern auch, um abzugeben an andere. Die Spendenaktion für die Gemeinde in Jerusalem, die in Not ist. Das Bundesopfer für den Bund der Freien Evangelischen Gemeinden. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, wann ihr das sammelt. Nächste Woche? Okay, wir auch. Wir sind diese Woche auf Gemeindefreizeit. Wir machen das nächste Woche. Klassischerweise ist das verbunden mit dem Erntedankfest, um aus Dank an Gott zurückzugeben und auch die Arbeit unseres Bundes, zu dem wir gehören, zu unterstützen. Die Unterstützung der eigenen Gemeinde oder Missionare. Wir haben als Gemeinde 4 Missionsehepaare, Familien in den unterschiedlichen Teilen in der Welt und das ist uns wichtig, sie nicht nur im Gebet, mit unseren Gedanken, sondern auch mit unserem Geld zu unterstützen. Oder, und das gehört auch zum schmerzhaften Punkt für mich jedenfalls an diesem Tag, die vielen Menschen, die in Not sind und die sich nach dem sehnen, was wir hier vorne als Dekoration haben, in Afrika oder anderen Teilen der Erde. Die Hunger leiden und die nicht wissen, wo sie das zu essen für diesen Tag herbekommen. Das berührt mein Herz ganz persönlich und ich frage mich, wie kann ich einen Beitrag dazu leisten, zu unterstützen, zu geben, auch von meinem Geld, damit etwas von dieser Ungerechtigkeit, die in dieser Welt herrscht, die eine Folge der Sünde ist, und auch von egoistischem Verhalten von Menschen, wie etwas von dieser Ungerechtigkeit gemildert werden kann. Auch durch mich und durch meine Art zu leben. Nicht nur durch das, was ich an Geld gebe, sondern auch durch meine Art zu leben. Im Zentrum dieses Abschnitts steht also gar nicht die entscheidende Frage, was ich von dem allen habe, was Gott mir gibt, sondern der Dank an Gott, der mir gibt, der mich versorgt, von dem ich empfange und das, was ich weitergeben kann an andere. Und dabei geht es eben nicht nur ums Geld. Im Kern geht es bei all diesen Dingen um Gottes Liebe zu mir und meine Liebe zu ihm. Es ist ein schöner, ein fröhlicher Satz, der Mittelpunkt dieses Abschnittes ist. Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Oder Ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Man kann das gerade grammatikalisch sehr schön unterscheiden. Also einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, da ist Gott das Subjekt, der denjenigen lieb hat, der fröhlich und gerne gibt. Und das Gleiche gilt genauso, ein fröhlicher Geber, das Subjekt, hat Gott lieb, von dem er lebt und empfängt. Das ist es, das den Ausstieg ermöglicht aus jedem berechnenden Denken und die Freiheit schenkt, von Gott zu empfangen und weiterzugeben, was Gott mir gibt. Gottes Liebe zu mir und meine Liebe zu ihm, der Mittelpunkt meines und deines Lebens. Das ist es jedenfalls, was Gott wichtig ist, dass er mit seiner Liebe der Mittelpunkt in deinem und meinem Leben ist, dass wir ihm vertrauen, dass er für uns sorgt und dass er uns die Freiheit schenkt zu einem Lebensstil, der gerne von dem gibt, was Gott uns gibt. Wer das lebt, der erfährt ein starkes geistliches Geheimnis, das die Sprüche eben ins Kleingeld des Alltags gemünzt so ausdrücken. Freigebige werden immer reicher. Der Geizhals hingegen spart sich arm. Mich fordert das heraus zu einem Lebensstil, der das deutlich macht. In Worten und Taten, ich bin reich beschenkt und gebe von dem, was Gott mir gibt. Ohne die Angst zu haben, dass ich Mangel leide, dass es für mich nicht reichen könnte oder dass ich schlechter abschneide als andere, sondern in dem festen Vertrauen, dass Gott, der Mittelpunkt meines Lebens, mir gibt, was ich brauche. Genug. Genug für mich und genug für dich. Deswegen ermutigt und fordert mich dieser Bibeltext heraus, dass Gott mein Herz verändert und befreit, zu entdecken, was er mir gibt, zu empfangen, was er mir gibt, zu vertrauen, dass das genug ist für mein Leben und dann einen Lebensstil zu haben, der großzügig ist und gütig ist mit anderen Menschen und gerne gibt, weil Gott derjenige ist, der Mittelpunkt, Ursprung und Ziel unseres Lebens ist. Sie werden kaum glauben, was mir heute passiert ist. Ich glaube es selbst kaum. Dieser Tag verändert mein Leben. Es ist wie ein Sechser im Lotto mit Zusatzzahl. Die Begegnung mit Jesus. Wie er mich angeschaut hat. Wie er mich vom Baum heruntergeholt hat. Wie er sich bei mir eingeladen hat als Gast. Seine Liebe und Wertschätzung zu spüren, das hat mein Leben völlig umgekrempelt. Ich bin so dankbar dafür. Ich habe diese Chance zum Neuanfang ergriffen. Ich konnte gar nicht anders, als von dem, was ich zu Unrecht hatte, abzugeben und zurückzuzahlen. Die anderen werden jetzt denken, der Zachäus hat einen Vogel. Sollen Sie es denken? Ich bin jetzt zwar um die Hälfte meines Besitzes ärmer, aber um ein Vielfaches in meinem Herzen reicher. Gott sei Dank.